Guten Morgen, liebe Geschwister. Diese Maske hier, die habe ich noch nie getragen. Für Schule ist sie nicht geeignet. Ich habe mich da noch nicht getraut. Das macht man also wirklich nur im Familienkreise. Und ich nenne sie die spätweihnachtliche Knutschmaske. Die wird vor allem dann gebraucht, wenn Gäste da sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. So, normalerweise gibt es irgendwie eine große Vorrede, mache ich aber heute nicht. Wir haben eben das Lied gehört, davon Jesaja sagt. Dann steigen wir direkt ein mit unserem heutigen Predigttext. Er ist ziemlich kurz, aber mal wieder Jesaja. Jesaja 7, Verse 10 bis 14. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Ja, liebe Geschwister, es gibt Reizworte, ja, gewisse Texte, die lösen bei uns besondere Reaktionen aus. Und im heutigen Predigttext sind gleich mehrere Reizworte drin. Zum Beispiel Jungfrau, schwanger, Sohn gebären, Immanuel, sagen wir, ah ja, wir wissen Bescheid, ja, das haben wir doch alles schon mal gehört. Und dann stellen sich in aller Regel positive Gedanken ein und bei dem einen oder anderen wird es dann eben auch kritisch. Und man darf ja auch kritisch sein. Aber bevor ich dann daran anknüpfe, mute ich euch zu, erstmal ein paar hundert Jahre zurückzugehen in die Zeit, aus der dieser Text stammt. Ja, antike Texte sind ungeheuer schwierig zu verstehen, insbesondere dann, wenn sie so alt sind. Dieser Text hier, den wir hier haben, mit dem König Ahas und Jesaja, der ist geschrieben 734 vor Christus und das ist nun wirklich lange her. Dann haben die Menschen gerade erstmal so das Eisen erfunden. In aller Kürze die Gemengelage, in die hinein der Prophet seine Worte spricht. Das haben wir in den letzten Predigtreihen immer wieder mal gehört. Juda ist bedroht. Das Weltreich Assyrien unter seinem mächtigen König Tiglat-Pileser streckt seine Fühler aus, auch in diese Richtung, Jerusalem. Dann haben sich die Länder Aram, Syrien und Israel zu einem Bündnis zusammengeschlossen und gleichsam als Nordallianz den mächtigen Assyrern versucht, die Stirn zu bieten. Ahas, der König von Juda, dagegen, der zögert. Lieber sich Tiglat-Pileser unterwerfen und einen Konflikt mit dem Nachbarn riskieren, als am Ende von der Weltmacht überrollt zu werden. Durch diese Entscheidung wiederum zieht sich Ahas den Zorn der Nordallianz zu, die sich anschicken, Jerusalem, die Hauptstadt von Juda, zu belagern. Und in dieser Situation treibt Ahas, kein guter König, wirklich nicht, Ahas treibt seinen Opportunismus auf die Spitze. Er ruft Tiglat-Pileser zu Hilfe, ihn, den großen Imperialisten, gegen die wackeren Stammesführer, die sich keine Fremdherrschaft gefallen lassen wollen. Und damit sitzt Ahas zwischen allen Stühlen. In seiner Haut möchte man wirklich nicht stecken. Könnte vielleicht eine realpolitische Entscheidung sein. Vielleicht ist das ja auch vernünftig, das kleinere Übel zu nehmen. Aber der Prophet ist jedenfalls ganz und gar dagegen und tritt Ahas entgegen. Er sieht, dass Ahas nicht nur das kleinere Übel für sein Volk will, sondern sogar bereit ist, seinen Glauben zu verkaufen, den Glauben des Volkes preiszugeben, um sich bei Tiglat-Pileser nach Kräften Liebkind zu machen. Wir wissen, dass Ahas Tiglat-Pileser besticht, und zwar ausgerechnet damit, dass er Kostbarkeiten aus dem Tempel entwendet und dem Tiglat-Pileser zum Geschenk macht. Und das ist natürlich ein ganz schrecklicher Ausverkauf jüdischer Identität, Gotteslästerung letzten Endes. Und an dem Punkt, da setzt der Predigttext ein. Jesaja bemüht sich noch einmal, Ahas zur Einsicht zu bringen. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Diese Aufforderung des Jesaja an Ahas ist ernst gemeint. Ahas soll erfahren dürfen, auf wen er sich wirklich verlassen kann. Doch Ahas schlägt das Angebot aus. Und seine Begründung, die klingt auch zunächst einmal ehrenwert. Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Das, was hier aber so honorig klingt, ist nichts weiter als pure Heuchelei. Gott macht normalerweise solche Angebote nicht. Und er hat es damals wirklich nur ausnahmsweise mal gemacht für den Ahas. Aber da sagt doch dieser Idiot von einem König, nein, ich will's nicht fordern, und fügt scheinheilig hinzu, damit ich den Herrn nicht versuche. Uns ist allen klar, das könnte gar keine Versuchung gewesen sein, denn Gott hat es ja selber angeboten. Was soll da also die Versuchung sein? Es ist ein Wunderzeichen, was ihm angeboten wird, aber doof und scheinheilig wie er ist, schlägt Ahas das Angebot aus. Gott sagt, wünsch dir ein Wunderzeichen von mir, damit du in schwieriger politischer Lage Gewissheit bekommst, dass ich mit dir bin. Wünsch dir ein Wunderzeichen, egal was es ist, ich will es tun. Wir wünschen uns immer wieder mal, dass Gott so zu uns sprechen würde. Ja? Was ist der Wille Gottes? Immer wieder fragen wir uns das in schwierigen Lebenssituationen, dann legen wir Fliese aus und so, alles das, was man nicht machen soll. Normalerweise reagiert Gott ja auf sowas dann auch ungern. So, jedenfalls diese Chance, die Ahas hier bekommt, würden wir uns nicht entgehen lassen. Aber Ahas meint es ja gar nicht ernst. Der hat seine Entscheidung schon längst getroffen. Ja, der will mit den Assyrern gehen und er weiß, dass die Rolle als Handlanger der Besatzer ihm sicherlich auch persönliche Vorteile bringt. Und diese Strategie, die will er sich nicht von irgendeinem nervigen Propheten zunichte machen lassen. Jesaja merkt, ich werde Ahas nicht überzeugen. Der König lässt seinen Glauben, er lässt Gott selber fallen wie die berühmte heiße Kartoffel. Und daraufhin entfährt dem Propheten dann ein Stoßseufzer. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Ja, die Mächtigen sind ermüdend, Politiker sind ermüdend, Menschen sind ermüdend. Wahrscheinlich sind wir alle irgendwie ermüdend. Der Prophet jedenfalls nimmt kein Blatt vor den Mund und kritisiert die Scheinheiligkeit des Königs, und dann kündigt er ein Wunderzeichen an, das Gott von sich aus geben wird. In die verfahrene Situation hinein spricht Jesaja seine Verheißung. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. So, der historische Exkurs, der war jetzt notwendig, damit wir den Charakter dieser Verheißung genauer erfassen können. Politische Macht versagt, weil die eigentlich für das Wohl des Volkes Zuständigen nur noch an sich selber denken. Die Verantwortlichen bringen unter zugegebenen schwierigen Bedingungen erstmal ihr eigenes Schäfchen ins Trockene. Und an diesem Punkt wartet Gott mit einem Erlöser, einem Heiland, ganz anderer und ganz anderer Art auf, mit einem Kind, geboren von einer namenlosen Frau. Seine Heimat ist jedenfalls ganz offensichtlich nicht der Königshof, ein Nobody sozusagen, der aber sofort einen Namen bekommt, der Programm ist, Immanuel, zu Deutsch Gott mit uns. Es geht im Text um Angst und Vertrauen. Der König Ahas hat Angst. Die Zukunft wirkt bedrohlich. Überall wittert er Feinde. Seine Berater bieten auch keinen Trost. Die haben nämlich ebenfalls Angst. Und sie verbreiten apokalyptische Szenarien und glauben selbst daran. Nur einer hat keine Angst, der Prophet Jesaja. Im Unterschied zum König und seinen Beratern ist der Prophet ein Mann des Glaubens. Dem verängstigten König verkündet er, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Nur wer glaubt, steht so fest, dass ihn die Ängste und Bedrohungen der Gegenwart nicht umhauen können. Gegen die Angst empfiehlt der Prophet dem König Gottvertrauen. Vertrauen ist die bessere Strategie. Sie hat die größere Reichweite als die Angst. Doch der König bleibt lieber bei seiner Angst. Er will in den Krieg ziehen gegen Feinde, die der Prophet für längst geschlagen hält. Die Angst und sein zwanghaftes Sicherheitsdenken verleiten den König zu militärischen Aktionen, die ganz und gar unnötig sind. Die Aktionen helfen nicht, noch nicht einmal seine Ängste wird der König damit los. Naja, okay, er ist noch jung. Wie soll er es auch besser wissen, denkt sich der Prophet. Ich will ihm helfen, Gott wird ihm ein Zeichen geben, damit er lernt zu vertrauen. So, das ist die Situation des Predigttextes. Aber die Szenen sind austauschbar. Wie viele Ängste bewegen uns in diesen Tagen? Welche apokalyptischen Szenarien entwerfen wir und glauben fest daran? Und was unternehmen wir nicht alles, um unsere Ängste in den Griff zu bekommen? Das fängt an bei den Alarmanlagen in unseren Häusern, das geht weiter mit Pfefferspray in der Tasche und endet damit, dass mancher bei Dunkelheit gar nicht mehr aus dem Haus geht. Und in den USA treiben sie es dann noch weiter. Aus lauter Angst vor Attentätern bewaffnen sich die Menschen massenhaft. Und weil so viele Waffen in Umlauf sind, ja, kommt es zu noch mehr Toten. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, da umzukommen durch Gewalt, steigert sich nur um ein Vielfaches. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, sagt der Prophet. Gottvertrauen statt Waffenkauf, das wäre in diesem Fall die bessere Strategie mit der größeren Überlebensquote. Es geht um den Text, geht es um virtuelle und wirkliche Wirklichkeit. Jesaja ist ein Mann des Glaubens, aber was für einer? Glaubende gelten bei uns gerne als Menschen, die es mit der Wirklichkeit nicht ganz so genau nehmen. Glaubende gelten als leichtgläubig. Und dabei sind es gerade die Leichtgläubigen, die in unserem Land wirklich gut bedient werden. Ja, jeden Tag kann man in der Bildzeitung lesen, dass wieder UFOs gesichtet worden sind, Mystery-Informationen, andere Spinnereien. Man vertraut auf Globuli, die Heilkraft von Steinen, auf Horoskope, asiatische Therapien, die Macht von Klängen und Geisteswesen. Der Prophet Jesaja, das ist ein Mann des Glaubens. Und der setzt aus diesem Grunde auf Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Der Prophet hält gar nichts von Spekulationen über die Zukunft, nichts von apokalyptischen Fantasien. Sein Metier ist die politische Analyse. Der Prophet wertet Informationen über die geopolitische Lage aus. Und er erkennt zutreffend, dass die Macht der Reiche, von denen sich der König Ahas bedroht sieht, ihren Zenit längst überschritten hat. Der Prophet sieht mehr, als der König und seine Berater in ihrer Angst zu sehen vermögen. Aus der Perspektive des Propheten leben der König und seine Berater in virtuellen Angstwelten und der Prophet gibt sich alle Mühe, sie wieder mit der realen Welt und den echten politischen Verhältnissen in Kontakt zu bringen. Gerade als Glaubender hält der Prophet nichts von alternativen Fakten. Er setzt auf die Macht der Wirklichkeit, auf Tatsachen. Auf die bestmögliche Erkenntnis. Vom Faktischen, von der realen Wirklichkeit, würde der Prophet den König gerne überzeugen. Aber das ist nicht so leicht. Dem König wird von Gott ein Zeichen angeboten, damit er zu vertrauen lernt und von seinen militärischen Fehlplanungen ablässt. Aber der König, der will gar kein Zeichen. Der will nicht irritiert werden in seinem Aberglauben. Er hat sich so schön in seiner apokalyptischen Wirklichkeit eingerichtet. Warum soll er sich da stören lassen? Der Prophet nervt. Und der Prophet hört auch nicht auf zu nerven. Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Er will den König zwingen, der Wirklichkeit mehr zu vertrauen als seiner Angst. Und deshalb schickt Gott dem König ein Zeichen. Das Zeichen des Immanuel. Jesaja 7,14 wird heute in sehr vielen Bibelübersetzungen nach dem hebräischen Wortlaut übersetzt. Deshalb wird mein Herr selbst dir ein Zeichen senden. Siehe, die junge Frau wird schwanger und gebiert einen Sohn und sie wird ihn Immanuel nennen. Diese Stelle ist im vor- und nachchristlichen Judentum nicht als die Vorhersage für den Messias gelesen worden, sondern Juden sehen darin die Voraussage eines jüdischen Königs. Die um 250 vor Christus von Juden begonnene griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, übersetzte das hebräische Wort Alma, junge Frau, nur dieses eine Mal mit Parthenos, ja, also Jungfrau. So, und das verursacht bei uns seit rund 150 Jahren, ja, mit der kritischen Bibelexegese, macht das Ärger. Sogar sehr viel Ärger. Und ich steige da auch gar nicht jetzt näher drauf ein, nur so viel sei gesagt, die Jungfrauengeburt wird inzwischen auch in der evangelischen Theologie weithin in Zweifel gezogen. Vor allem wird immer unterstellt, Jungfrau sei eine Fehlübersetzung. Und vereinzelt ist diese Sichtweise auch bei den Freikirchen vorgedrungen. Ich habe mit Entsetzen 1985 mit aus der Ferne gesehen, wie der Direktor des Baptistischen Theologischen Seminars, Eduard Schütz, aufgrund seiner Bezweiflung der Jungfrauengeburt zurücktreten musste. Da sind richtig Köpfe gerollt, ja, und das war eine insgesamt ungeheuer unangenehme Sache. Der Emanuel Jesajas ist ein normales Kind. Seine Mutter ist eine ganz normale Frau, entweder die Frau des Propheten oder die Frau des Königs oder noch irgendeine andere Frau. Ahas soll also abgelöst werden durch einen besseren König, der mit Gott geht. Vielleicht ist Hiskia gemeint, die Wissenschaftler wissen es nicht. Der Emanuel Jesajas ist normal gezeugt und normal geboren und ist doch ein Zeichen Gottes. Gott ist mit uns. Das heißt der Name Emanuel übersetzt. Und mit Jesus im Neuen Testament sieht das ein bisschen anders aus. Die Umstände seiner Geburt sind ganz und gar nicht normal. Und das hier jetzt nur noch als Nebengedanke. Ich habe bisher von der Mutter des verheißenen Emanuel nur als von der namenlosen Frau gesprochen. Von ihr wird aber zumindest eins gesagt, eine junge Frau oder eine Jungfrau soll sie sein. Und ich kann alle erwähnten Empfindlichkeiten kann ich verstehen. Für die einen liegt hier die Einzigartigkeit schlechthin beschlossen, die dieser Frau zu eigen ist. Andere nehmen gerade hier Anstoß, weil sich an dieser Stelle die Sexualfeindlichkeit der Kirche in ihrer krassesten Form zu dokumentieren scheint, während die einen, häufig katholische Christen, das Kostbarste ihrer Marienfrömmigkeit angetastet sehen, sehe ich manch anderen, eher liberal geprägten Christenmenschen, regelrecht aufatmen. Dann muss ich das mit der Jungfrauengeburt ja gar nicht glauben. Ein Problem weniger. Aber, liebe Geschwister, diese beiden Haltungen wirken auf mich beide gleich befremdlich. Also ich persönlich, ich kann meinen Glauben sowieso nicht so beschreiben, dass ich dafür die Naturwissenschaften als entscheidend hielte. Ich könnte meinen Glauben auch nicht so beschreiben, als müsste ich sozusagen eine Liste abarbeiten mit Anforderungen. Ja, der Glaube ist der ist dann korrekt christlich, wenn man hier oder da ein Häkchen setzen kann. Die Frage nach dem, was ein Christ glauben muss, finde ich immer ziemlich misslich, denn Glaube lässt sich nicht befehlen, ebenso wenig wie etwa die Liebe zwischen zwei Menschen. Es ist nämlich keine Pflichtaufgabe, sondern ein Vertrauensverhältnis. Der Glaube steht und fällt auch nicht mit den Einsichten irgendeines Bibelauslegers zu irgendeiner Bibelstelle. Ich kann für mich zweierlei sagen. Unsere Vorfahren haben das Glaubensbekenntnis vor über 1500 Jahren formuliert und unsere Vorfahren waren nicht dümmer als wir. Da heißt es, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus und so weiter. Und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass im Neuen Testament eine Jungfrau gemeint ist. Maria selbst sagt, ich weiß vom Manne nichts und deshalb kann sie nur auf eine irgendwie geartete, wundersame Weise von Gott jenseits aller Normalität gewirkte Weise schwanger geworden sein. Die Alttestamentler sind sich bis heute nicht darüber einig, ob im Jesaja-Text in verklausulierter Form auf jemanden Bezug genommen wird, der damals tatsächlich gelebt hat, oder ob hier jemand erwartet wird, dessen Kommen bis heute aussteht. Die christliche Kirche jedenfalls hat seit ihren Anfängen diese Verheißung, die da, auf den Menschen Jesus bezogen und diese Verheißung mit Jesus erfüllt gesehen. Und deswegen feiern wir heute Weihnachten. Und damit sind wir jetzt endlich bei Weihnachten. Was bedeutet es denn eigentlich, gerade in diesem Emanuel den Jesus zu erblicken? Ein Zeichen der Gegenwart Gottes, das freilich nicht einfach den Erwartungen entsprach, die zu allen Zeiten an Gott gestellt werden. Wie gesagt, kein Supermann, keiner, der damals die Römer mit einem Federstrich aus dem Land gejagt hätte, keiner, der auch schon 700 Jahre vorher die Assyrer einfach rausgeschmissen hätten, keiner schließlich, der heute aller Bedrohung und aller Ungerechtigkeit im Handumdrehen ein Ende machen würde. Wohl aber einer, der buchstäblich einen neuen Geist in diese unsere Welt gebracht hat, einen Geist der Mitmenschlichkeit, der Rücksichtnahme und der Barmherzigkeit. Einer, der keinen überrumpelt, aber der uns durch seine Liebe überwältigen will. Nicht zuletzt einer, der den Weg wirklich nach ganz unten antritt, sodass jeder, der dort gelandet ist, gewiss sein darf. Gott steht an meiner Seite. Wie gesagt, Emanuel, Gott mit uns. Und deshalb habe ich die begründete Hoffnung, dass hier im Diesseits nicht Endstation für uns ist. Christentum ist Erfahrungsreligion. Wenn du ein persönliches Verhältnis zu Jesus hast, dann stellen sich viele Fragen einfach nicht mehr. Mit dem Begriff der Jungfrauengeburt wird treffend zum Ausdruck gebracht, was im Grunde schon in der Bezeichnung Jesu als Sohn Gottes drin steckt. Mit Jesus ist ein Mensch unvergleichlich eng mit Gott verbunden und durch von ihm her existierend. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Gerade haben wir es gesungen. Mit Jesus tritt Gott selbst auf den Plan und kommt zu uns. Emmanuel, Gott mit uns. Der Name des Kindes wird zur Botschaft. Diese Art der Zeichennamen ist für den Propheten Jesaja ein bewährtes Mittel. Bei uns geben Eltern übrigens auch Zeichennamen. Ja, Stephanus, der Siegertyp, nicht die Märtyrerkrone, sondern der mit dem Siegeskranz. Ja, da sind gewisse Hoffnungen mit verbunden. Luise ist die laute Kämpferin. Johanna heißt Gott ist gnädig. Simon und Simone, hebräisch, je nachdem, wie man es übersetzt. Ne? Also Simon und Simone, hebräisch übersetzt, Gott hat gehört. Und griechisch der Stupsnasige, die Stupsnasige. Gesa ist eine nordische Form von Gertrud, das ist eine Speerkämpferin, dann weiß man also auch, dass man massakriert werden könnte. Ja, das sind alles Hoffnungen, die unsere Eltern in uns vielleicht gesetzt haben. Auch zwei Kinder des Propheten Jesaja haben Zeichennamen. Und jetzt kommt's, der eine heißt Maher Shalal Hashbaz, ein Rest kehrt um, der eine. Und dann Shea Yashub, raube bald eile Beute. Die armen Jungs, ja, die werden sich bedankt haben für diese Namen. Das ist aber natürlich auch doof, wenn man einen Propheten als Vater hat, ist schlecht. Das ist vielleicht genauso schlimm wie Lehrer. Jedenfalls, Emmanuel ist besser dran. Ja, dessen Name wurde von der Mutter ausgewählt, ein Namensvorschlag, der heute auch noch durchgehen würde. Wir merken aber, es geht gar nicht um die Namensgebung. Und Maria hat ihren Sohn auch nicht wirklich Emmanuel genannt, sondern Jesus, ebenso wie der Engel es ihr aufgetragen hatte. Beim Namen Emmanuel kommt es vielmehr auf die Bedeutung an. Gott ist mit uns. Dieser Name bezeichnet den Höhepunkt des göttlichen Wunderzeichens. Gott wendet sich nicht angewidert von uns ab. Gott lässt uns nicht als hoffnungslose Fälle im Stich. Gott straft uns auch nicht mit glühendem Zorn, sondern Gott ist mit uns, kommt zu uns, wendet sich uns freundlich zu in Jesus Christus. Das Kind Emmanuel wird zum Zeichen an den König. In seiner puren Faktizität, in seiner natürlichen Lebendigkeit soll das Kind den König daran erinnern, dass Gottes Wirklichkeit stärker und konkreter ist als die Angst des Königs und seiner Berater. Das ist die eigentliche Idee des Propheten. Und die Idee war so zündend, dass das Matthäusevangelium bei der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel wieder den Namen Emmanuel nutzt. Marias Kind wird der Emmanuel sein. Der Gott ist mit uns. Warum entscheidet sich Gott für ein Kind? Warum gerade ein Neugeborenes? Ein Neugeborenes ist ein Wunder vor den Augen der staunenden Eltern. Im Neugeborenen wird die Schöpfermacht Gottes erlebbar. Etwas nie Gedachtes tritt in die Wirklichkeit ein. Und die Kraft, die ein Neugeborenes ausstrahlt, spürt in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus auch der böse König Herodes. Vorsorglich lässt er alle kleinen Jungen in Bethlehem massakrieren. Das ist sein Kampf gegen die Wirklichkeit Gottes, das ist sein Kampf gegen seine apokalyptischen Ängste und das große Zeichen seines Unglaubens. All die großen Mörder der Geschichte, alle Menschenkinder sind aus der Perspektive des Evangeliums Ungläubige. Und die werden der Vernichtung überlassen. Denn wer nicht glaubt, der bleibt nicht. Jenen jedoch, die in Angst leben, jenen, die verzagt sind, sendet Gott als Signal der Nähe seinen Emmanuel, das Kind in der Krippe, den Heiland der Welt. Wie viele Minuten haben wir rum? 20. Ich muss sehen, dass ich vorankomme, sonst schlafen alle ein, das will man ja an Heiligabend, an Weihnachten auch nicht. Gegen die Ängste der Menschen schickt Gott ein Neugeborenes, weil das Neugeborene in ganz besonderer Weise die Lebenskraft des Schöpfers spürbar macht. Es ist ein Zeichen für Gottes Kraft. So viele leben heute in Weltuntergangsängsten. Wir fürchten uns vor islamistischem Terror, wir fürchten uns vor Erderwärmung, nordkoreanischen Atomwaffen, Angriffen der Russen. Viele fürchten sich auch vor der neuen Regierung, man weiß nicht, was einen da erwartet. Flüchtlingsflut, Überfremdung, ja. Andere fürchten sich vor Impfschäden, Omikron, Glyphosat, Insektensterben, Feinstaub, Stickoxid, Digitalisierung. Zu den apokalyptischen Ängsten unserer Tage zählt auch die Angst, uns könnte vielleicht die Arbeit ausgehen, ja, oder Globalisierung. Und der eine oder andere hat vielleicht auch nur Angst, dass der FC wieder absteigen könnte. Wir sind umgeben von Schreckensszenarien. Die Gesellschaft fühlt sich im Dauerstress, ist permanent unter Strom und zur Aktivität bereit. Dabei muss ich sagen, bin ich mir ganz sicher, die Welt dreht sich in aller Ruhe weiter. Mit seinem Emanuel setzt Gott ein Zeichen des Realismus und der Gelassenheit inmitten unserer selbstgemachten Ängste. Ein wirkliches Kind, das schreit, in die Windeln macht und gestillt werden muss, das ist etwas ganz Reales und etwas Natürliches, wird zum besonderen Zeichen für die Nähe Gottes. Den menschlichen Untergangsängsten setzt Gott einen Anfang entgegen, etwas absolut Neues. Gott will uns nicht als müde Könige, die sich abmühen, ihr Reich zusammenzuhalten, die sich bedingungslos unterwerfen, die nichts in Frage stellen und die Ordnungen, die sie selbst gemacht haben, einhalten. Gott fordert uns auf, nicht müde Erwachsene zu bleiben, sondern wie Kinder zu werden. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Gott liebt dich und kann ohne dich sein Kind nicht sein. Gott kann dich nicht allein dieser Welt überlassen und schon gar nicht dem Tod. Ich komme zu dir, sagt Gott an Weihnachten. Und an Karfreitag geht dieser Satz weiter. Ich bleibe bei dir. Und dieser Satz findet Ostern sein vorläufiges Ende. Du bleibst bei mir. Das eine große Wunder der Menschwerdung Gottes zieht weitere Wunderzeichen nach sich. Da haben wir das Zeichen der Taufe. Da zeigt Gott, ich bin mit dir und mache dich zu meinem Kind. Das Wunder des Abendmahls, wo Gott zeigt, ich bin bei euch, so unglaublich nah und so intensiv, dass ihr es überhaupt nicht fassen könnt mit eurem Verstand. Ihr könnt den Leib Jesu essen und sein Blut trinken. Diese Wunderzeichen kann man natürlich alle ausschlagen. Die Botschaft, Gott ist mit uns, will angenommen und gelebt werden. Unmittelbar vor den Worten unseres Predigttextes sagt Jesaja zu den Bewohnern Judas, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ich lade uns alle hier ein, auf Jesaja zu hören und Jesus als den Emanuel anzunehmen, den er 700 Jahre vor der Geburt Jesu angekündigt hat. Wer an ihn glaubt, der hat Zukunft inmitten aller Vergänglichkeit und Bedrohung. Oder mit Jesaja gesprochen, glaubst du, so bleibst du. Amen.